Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, wir sind's, Michael Wirbitzki
und Sascha Zeus.
Wir schalten den Winter mal eben ab und bringen euch ein bisschen Ballermann-Feeling.
Jawohl! Endlich wieder Urlaub. Darauf freuen sich gerade bei diesem nasskalten Wetter, was wir da draußen haben, schon richtig viele.
In Reisebüros und auf Online-Portalen werden im Moment schon so viele Reisen gebucht wie zuletzt 2019. Ist ja auch nicht mehr lang bis Ostern und Pfingsten.
Ein Riesenboom also. Und deshalb schauen wir heute in der SWR 3 Morning Show mal darauf, was uns dieses Jahr so in unseren Lieblingsurlaubsländern erwartet.
Überraschung? Ja. Lieblingsinsel Mallorca.
Malle, da geht was. Der Urlaub dort wird wahrscheinlich aber teurer als sonst. SWR 3 Spanien-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Also für alle, die auf Mallorca vom Tourismus leben, wird das wahrscheinlich ein Mega-Jahr. Anders als in den letzten Jahren buchen die Leute auch wieder früher, also länger im Voraus, dass die Preise für Flüge, für Hotels, fürs Essen im Restaurant hochgegangen sind. Das scheint niemanden zu stören, jedenfalls nicht so, dass Malle deswegen ausfallen würde. Und dieses Jahr ziehen die Preise wahrscheinlich nochmal an, sagen Fachleute, bis zu 25%. Aber nach den Corona-Jahren wollen einfach alle wieder richtig Urlaub machen oder Party feiern. Und auf Mallorca freuen sich außer Umweltschutzgruppen eigentlich auch fast alle über das Geld, was reinkommt. Alleine aus Deutschland sollen über 4 Millionen Gäste kommen. Vielleicht gibt es sogar ein Rekordjahr.
Boah, da wird's voll auf Malle. Auch in der Türkei könnte es voller werden, denn da ziehen die Buchungen kräftig an. Viele haben natürlich auch noch Bedenken wegen der Erdbeben dort.
Tourismusmanager versuchen daher zu vermitteln, dass die meisten Urlaubsregionen im Westen und Süden des Landes oder die Stadt Istanbul etwa weit entfernt sind von der Erdbebenregion. In Alanya bekommen Hoteliers dafür Musterschreiben für Gäste, die schon mal da waren, Inhalt, sie könnten beruhigt wiederkommen. Wenn sie das tun, wird es voll in den Ferienregionen. Für dieses Jahr ist nämlich ein neuer Besucherrekord angestrebt. Ob der nach dem Erdbeben erreicht wird, ist allerdings unsicher. In Tourismusmagazinen heißt es aber, Absagen gibt es kaum. Im Februar seien in die Region Antalya sogar besonders viele Besucher gekommen, etwas mehr als 230.000 und damit so viele wie noch nie in einem Februar. Ein Tourismusexperte sagt jedoch, die Normalisierung braucht Zeit.
Nach der Pandemie hoffen und erwarten ja einige Regionen Besucherrekorde. Zum Beispiel auch in
Italien,
ganz klar. SWR3-Korrespondentin Verena Schelter.
Also an den italienischen Stränden könnte es in diesem Jahr durchaus noch voller werden als sonst. Denn bereits jetzt jubeln Tourismusverbände, dass ein neues Rekordjahr bevorsteht. Den Prognosen zufolge rechnet man hier nämlich im kommenden Jahr mit mehr als 440 Millionen Übernachtungen. Das ist der höchste Wert aller Zeiten. Besonders gefragt sind die klassischen Urlaubsregionen wie Südtirol, das Veneto und die Toskana. An Ostern dürfte es aber vor allem auch hier in Rom wieder ordentlich voll werden, wenn nämlich neben den ganzen Städtetouristen auch noch unzählige Gläubige in die heilige Stadt pilgern, um hier das Osterfest zu begehen. Diese riesige Nachfrage hat aber auch ihre Schattenseiten, denn Gewerkschaften schlagen Alarm, dass bereits im Frühling bis zu 50.000 Arbeitskräfte fehlen könnten. Und das sind dann vor allem Köche, Pizzabäcker, Kellner und Reinigungspersonal.
Sehr gefragt ist dieses Jahr auch Kroatien. Die sind ja seit diesem Jahr EU- und Schengen-Mitglied. SWR3-Korrespondent Wolfgang Fichtel. Damit ändert sich auch für uns Touristen so einiges.
Das heißt, die vor allem in der Hochsaison stundenlangen Wartezeiten an der slowenisch-kroatischen Grenze fallen weg. Für alle, die mit dem Auto kommen. Und das ist die Mehrheit. An den Flughäfen gilt die schnellere Einreise für EU-Gäste erst ab 26. März. Damit aber auch noch rechtzeitig vor Ostern. Natürlich ist es auch wieder teurer geworden. Das liegt aber nicht wirklich nur am Euro. Auch in Kroatien galoppiert die Inflation, knapp 12%, die aktuelle Inflationsrate. Im Gastgewerbe haben sie im Schnitt etwas mehr draufgeschlagen, knapp 20%. Alkohol und Zigaretten sind aber nur knapp 6% teurer geworden, warum auch immer. Gebucht wird schon sehr gut, heißt es. Die besseren Hotels und vor allem die Campingplätze sind für die Hochsaison fast ausgebucht. Davor und danach geht aber noch viel.
SWR 3, voll die Kultur.
Ja, wir krümmeln euch wieder ein wenig Kultur auf den Frühstückstisch. Und es geht um das Thema Kröte. Das hast du ja eben schon verraten. Du hast gesehen, wie Menschen Krötenzäune aufstellen am Straßenrand.
Dazu hat uns Monja geschrieben zum Thema Krötenzaun eine kleine Frage. Warum nennen wir so einen Krötenzaun denn nicht Froschhaltefolie?
Ha! Nicht schlecht.
Nee, nicht
eine
schlecht.
Froschhaltefolie. Aber in diesem Fall sind es ja eben keine Frösche, sondern Kröten.
Richtig.
Und das hat dich zu einem kleinen Gedichtchen inspiriert und da kommt es auch schon.
Zwei Kröten waren am Wandern, von einem Ort zum anderen. Da ruft die eine panisch: Horch, ich glaub, davon klappert ein Storch. Die andere ist total entsetzt.
Was ist, wenn der Storch uns verletzt oder uns sogar vor Hunger frisst, was dann ja wohl unser Ende ist?
Ja, unsere beiden Kröten, die waren jetzt voll in Nöten, überlegten hin und her und hin, welche Taktik macht jetzt wohl Sinn?
Was, wenn wir muhn und nicht quaken? Da wird der Storch sich dann sagen, das hört sich ja an wie eine Kuh, zu groß für mich, lass ich in Ruhe.
Gesagt, getan, viel mehr Gemut. Ja, clever sein ist doch ganz gut. Der Storch macht sich auf die Socken, unsere Kröten sind am Frohlocken.
Das Wandern ist der Kröten los. Der Storch, der schiebt nen Riesenfuß. Das Wandern.
Gut gelaunt gelangten sie an einen Weiher und dort, ja dort, da fraß sie dann ein Reiher. Darum bleibt achtsam auf all euren Wegen. Dies Verhalten möchte ich euch nahelegen.
Kommt mir ja nicht oft über die Lippen, deshalb erstmal nochmal großes Lob an dich, Sascha Spatz, für dieses schöne Krötengedicht eben.
Danke, das danke.
Hat auch viele in SWR3-Land begeistert. Es hätte fast, also es war so gut, es hätte fast von Johann Wolfgang von Kröte sein können.
Oh.
So, das war aber nicht der letzte schlechte
Scherz. Nein.
Nein, aber es ist auch Kritik laut geworden, weil wir hinten drauf gesagt haben, Kröten sind schleimig. Also ich habe das gesagt.
Ja, und Barbara schreibt, ihr beiden Kröten sind überhaupt nicht schleimig, nur kühl.
Ja, sagt Bärbel, wie sie sich nennt, aus Nagold. Und wir haben ja hier noch mehr Stimmen bekommen.
Hm? Peter aus Simmersfeld.
Kröten sind nicht schleimig. Die sind zwar feucht auf der Haut, aber nicht schleimig. Das möchte ich doch bitte mal klargestellt haben.
Ja, ich stehe schon stramm. Okay, aber irgendwie so ganz falsch liege ich, glaube ich, nicht. Wir haben jetzt noch mal nachgeguckt. Es gibt schon Kröten, die zumindest so ein komisches Sekret absondern.
Ja, genau. Die Colorado-Kröte zum Beispiel in Amerika, die hat so ein Rückensekret zur Verteidigung. Und es gibt Kröten-Junkies da, okay. Die lecken dann da dran, weil das so halluzinogene Stoffe hat.
Also ne? Drogen mehr oder weniger. Also dann sagt die Kröte, leck mich am Rücken.
Genau, leck mich am Rücken. Ja. Da ist mal ein Lehrer verhaftet worden, weil er an der Kröte geleckt hat und damit gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hatte.
So, die Colorado-Kröte. Und es gibt bei uns die häufigste ist, glaube ich, die Erdkröte.
Die Erdkröte.
Ja.
Mhm. Dann gibt es noch die Wechselkröte, die hat so ein grünes Fleckenmuster.
Ja.
Und da gibt es noch die Kreuzkröte, die hat Warzen und einen gelben Strich.
Wenn sie zwei Striche hat, hat sie Corona. So, hätten wir das geklärt. Ich sag mal schnell einen Namen und wenn der fällt, dann zerkrümelt selbst der große Bayern-Fan hier neben mir und ist ein bisschen nervös. Der Name ist Kylian Mbappé.
Verdammte Axt, ist der gut.
Ja, der ist gut. Er ist der Superstar bei Paris Saint-Germain. Er schießt Traumtore am Fließband. Heute Abend spielen die Bayern ja gegen Paris. Er dribbelt allen davon, er kann alles. Und jetzt kommt's. Der sieht zwar beim Jubeln manchmal ein bisschen überheblich aus. Viele sagen so, oh, der Mbappé, das ist eigentlich kein Sympath oder sowas.
Ja,
aber
das Zeug ist ein richtig guter Junge. Kommt ja aus einem dieser eher verrufenen Vororte von Paris.
Ja, und ist als Vorbild für viele Menschen in Frankreich offenbar so wichtig, dass sogar Präsident Macron mal verhindern wollte, dass Mbappé aus Paris weggeht. Jakob Reifenberger aus dem SWR3-Team.
Mbappé wollte zu Real Madrid. Macron soll sich dann persönlich bei ihm gemeldet haben. Bleib in Paris, Junge. Du könntest der Bannerträger für dein Land sein. Ein Held für Frankreich. So soll er ihn umworben haben. Mbappé blieb. Gut, das lag vielleicht auch am irren Gehalt. Aber er sagte, ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Präsidenten über meine Zukunft sprechen würde. Das ist wirklich verrückt. Dann ist da noch sein Engagement für Kinder. Schon ganz am Anfang der steilen Karriere setzte er sich für soziale Projekte ein. Mittlerweile hat er eine eigene Stiftung. Die hilft nach eigenen Angaben knapp 100 Jungs und Mädels aus allen sozialen Schichten. Gut, der Name der Stiftung klingt leicht selbstverliebt. Inspired by KM. Aber gut, ja, kann man mal machen, wenn man dafür Sätze sagt wie diese. Mbappé will, Zitat, nicht der Typ sein, der gegen den Ball tritt und seine Karriere beendet und dann mit seinem Geld auf einer Yacht herumlungert. Für dieses Image vom Kümmerer überlässt Kylian Mbappé übrigens nichts dem Zufall. Die New York Times berichtet von einem total bizarren Termin mit ihm. Zum Gespräch brachte er mit zwei PR-Leute, zwei Rechtsanwälte, eine Dokumentarfilm-Crew, eine Stylistin, einen Freund und seine Mama. Und bevor er das Gebäude überhaupt betreten hat, untersuchten Sicherheitsleute die Flure, die er entlanglaufen würde.
Halleluja.
Ja, trotzdem ein guter Junge.
Ja, ja. Und er hat immerhin einen Freund, wie wir gerade gehört haben.
Ja, einen Freund hat er. Heute Abend wünsche ich ihm die Pest an den Hals.
So. Schön, dass es am Ende nochmal sportlich fair wird. Brauchen wir wirklich so viele Abgeordnete im Parlament? Eine Frage, die wir eigentlich seit längerer Zeit schon mit Nein beantworten können, aber trotzdem tut sich ja nichts. Bei der Bundestagswahl wird diese Frage gestellt, aber auch der Landtag in Baden-Württemberg ist viel zu groß, das sagt zumindest die FDP.
Und die lässt heute Nachmittag über eine Verkleinerung abstimmen. Mit 154 Abgeordneten ist es da ja auch so voll wie noch nie.
Malte Dedecek aus dem SWR3 Aktuell-Team. Wir haben so eine leise Vorahnung, was da heute bei dieser Abstimmung rauskommt. Aber erstmal, um wie viel kleiner soll es denn werden?
Eigentlich sollen im Landtag nur 120 Abgeordnete sitzen. So steht es auch in der Landesverfassung. Dass es jetzt 154 sind, liegt an den Überhangmandaten und Ausgleichssitzen. Also wenn zum Beispiel eine Partei in einem Regierungsbezirk mehr Erstmandate bekommt, als ihr hier zustanden, behält sie diese zusätzlichen Sitze als Überhangmandate. Die Zahl aller Sitze im Regierungsbezirk wird dann insgesamt so erhöht, dass die Sitzverteilung wieder im Gesamtverhältnis passt. Die FDP befürchtet, dass durch die neue Wahlrechtsreform mit Zweitstimme und Wählen ab 16 Jahren in Zukunft bis zu 200 Abgeordneten im Landtag sind und will deshalb die Anzahl der Wahlkreise von 70 auf 38 verkleinern.
Lass uns mal kurz überlegen, was wohl die Landesregierung davon hält. Nicht viel vermutlich.
Natürlich nicht. Grüne, CDU und auch die Opposition, SPD, sagen, dass weniger Wahlkreise auch weniger Bürgernähe bedeuten würden und einzelne Abgeordnete mehr Bürger vertreten müssten. Ganz spannend, bei einer Verkleinerung wären von den 18 FDP-Abgeordneten gleich 10 auch direkt betroffen. Aber gut, die rechnen ja auch schon damit, dass ihr Antrag scheitert. Sie haben jetzt schon angekündigt, dass direkt im Anschluss ein Volksbegehren für eine Volksabstimmung starten soll. Das ist allerdings auch ein weiter Weg. Nach dem Sammeln vieler Unterschriften, dem Prüfen durch das Innenministerium, noch mehr Unterschriften und Ablehnung des Gesetzesentwurfs müssten dann für eine Volksabstimmung noch einmal ein Fünftel der Landtagsabgeordneten zustimmen.
Also wenn das mehr sind, dann ist es ja leichter, auf ein Fünftel zu kommen.
Wir rechnen noch mal nach.
Es ist der 8. März, aber nicht nur das. Es ist der Weltfrauentag heute. Und da wird es gerade uns Kerlen doch immer wieder mal bewusst.
Da, glaubst du wirklich, dass uns das bewusst wird, dass wir uns zu wenig beteiligen insgesamt so?
Ja, also es kommt ja auch drauf an. Also auch hier gilt, glaube ich, nicht immer das Pauschalurteil. Aber manche Männer glauben ja, sie reißen sich ja ein Bein aus im Haushalt. Und es ist aber gar nicht so. Das wollen wir schon an dieser Stelle mal sagen. Also da gibt es ja Beispiele, sage ich dir.
Also Ute, ich lese gerade, dass Männer weniger im Haushalt machen als die Frauen.
Ja, was? Ja,
das ist doch einfach nur Männermobbing.
Männermobbing?
Was ich hier als Mann schon alles geleistet habe. Hier, als du im September meine Woche nicht da warst, da habe ich für die Kinder gekocht, jeden Abend Spaghetti und einmal gab es sogar Pizza. Ganz allein habe ich die bestellt.
Ach, okay.
Und jetzt guck dich mal um. Wer hat denn die ganzen Bilder aufgehängt? Das war ich. Die hängen seit 20 Jahren hier wie eine Eins. Und einmal, als die Fugen da im Bad verkalkt waren, wer ist da ganz spontan und ohne Aufforderung in den Baumarkt und hat da Antikalkmittel geholt? Oder wer hat vor 15 Jahren mal beim Briefkasten das Namensschild reingemacht? Das war alles ich. Oder als die Tischdecke kürzlich den Fleck hatte, da hab ich die genommen und einfach in den Wäschekorb gelegt. Ich als Mann. Da schreibt natürlich wieder niemand drüber in der Zeitung.
Mhm. Ja, kommst du bitte mal fix zum Essen, Jürgen? Ich muss doch gleich zum Elternabend die Betten beziehen, den Kuchen für den Geburtstag deiner Mutter in den Ofen schieben und könntest du den dann bitte wenigstens in einer Stunde rausholen? Ich stell dir auch einen Wecker, ja?
Ja, das sag ich doch. Ohne mich wird's hier einfach nicht laufen.
Okay, also dann tschüss, ich muss.
Ich höre immer nur ich.
Saschi Spatz, ich kenne dich ja nicht umsonst so. Saschi Spatz, du bist ziemlich, ich würde sagen, du bist das gewichtigste Vögelchen in SWR3-Land.
Piep.
Ja, du kannst dich durchsetzen, im Gegensatz zu vielen anderen Vögeln.
Ich verstehe dich nicht, die Vögel sind so laut.
Ja, genau, so ist es nämlich. Früher waren die nicht so laut und da haben wir schon mal drüber berichtet in der SWR3-Morningshow, dass die alle ein bisschen lauter geworden sind.
Zumindest also die in Städten leben, ne?
Genau, die Vögel, die in Städten leben, die müssen sich da ja irgendwie durchsetzen. Forscher haben das ja längst rausgefunden. Bis zu 14 Dezibel sollen einige Vögel lauter sein, um gegen den Verkehr anzusingen. Aber da gibt es noch andere neue Erkenntnisse. Martin Rummler ist Vogelexperte beim NABU. Grundsätzlich erstmal, welche Vögel sind das denn, die das betrifft?
Ja, das ist vor allem die Amsel, an der das Phänomen in der Stadt am besten auch untersucht worden ist, tatsächlich. Zum einen singt sie lauter, das kann man sehr deutlich hören. Sie singt aber auch höher und tatsächlich auch in kürzeren Strophen. Und man konnte auch feststellen, dass sie bestimmte Tageszeiten zum Beispiel Beispiel versucht zu vermeiden, zum Beispiel die Rush Hour.
Mhm. Gibt es denn noch andere neue Angewohnheiten, die sich die Vögel in der Stadt angeeignet haben?
Auch die Aktivität tagsüber ist tatsächlich etwas in die früheren Morgenstunden verschoben. Das kann das Rotkehlchen sein oder auch noch andere Vögel, die vornehmlich morgens singen. Auch die Nachtigall singt nicht nur nachts, sondern auch am Morgen. Es sind tatsächlich die klassischen Arten, die wir morgens hören, die in der Stadt etwas früher singen.
Also gar nicht mehr nur eine Nachtigall, sondern auch eine Morgigall.
Ja, singen übrigens wunderschön. Wir hatten mal eine Nachtigall.
Ja, absolut. Aber das ist toll. Schon kurios, dass das Rotkehlchen jetzt irgendwann nachts anfängt zu flöten und so weiter.
Ja.
Als Vogel muss man auch sehen, wo man bleibt.
Ja, die singen jetzt ständig und pausenlos.
Ja, die zwitschern sogar Hits mit.
Ja.
Im Takt. Hier, das wäre dann. Wohin mit dem ganzen CO2, das wir produzieren? Ein Problem, mit dem wir uns ja schon länger beschäftigen. Viele Lösungen werden da diskutiert. Eine davon ist...
einfach in die Nordsee bzw. unter die Nordsee.
Vor Dänemark geht heute das erste CO2-Speicherprojekt an den Start. CCS, so heißt das in der Fachsprache. Carbon Capture and Storage, also Kohlendioxid einfangen, einlagern. CCS-Experte Klaus Wallmann vom Helmholtz-Institut für Ozeanforschung in Kiel. Wie genau können wir uns das vorstellen? Wo kommt das CO2 hin?
Das wird dann in Sandsteinschichten verpresst. Meistens 2 Kilometer ungefähr unter dem Meeresboden. Das ist als Geologe keine abwegige Idee, weil wir haben eben das Klimaproblem, weil wir aus diesen selben Sandsteinschichten Unmengen an Öl und Gas gefördert und das dann eben verbrannt haben. Deswegen haben wir so viel CO2 in der Luft. Als Geologe ist es naheliegend zu sagen, ja okay, dann lass uns das CO2 wieder dahin zurückbringen, wo wir es hergeholt haben.
Okay, also das wird da reingepresst. Bis zu 1 Million Tonnen pro Jahr sollen da reinpassen. Was passiert denn da mit dem CO2?
Das Erste, was dann passiert, ist, dass sich das CO2 dann noch in dem Wasser auflöst, was da unten noch in dem Sandstein drin steht. Das dauert wahrscheinlich einige Jahrhunderte. Und dann hat man also so eine Art Sprudelwasser da unten. Dann wird dann das Salz der Kohlensäure ausgefällt als Kalkstein. Also nach einigen tausend Jahren liegt dann das CO2 da unten nicht mehr als Flüssigkeit vor, sondern als Gestein.
Die Idee ist ja im Prinzip nicht ganz neu, aber bisher hieß es immer, ja, das ist auch unsicher. Kritiker und auch Wissenschaftler sagen, gut, ein bisschen CO2 wird da auch aus diesen Steinen auch immer wieder rauskommen und auch für Umweltschäden in dem Bereich sorgen.
Genau, das ist so eine Abwägung, ne? Also es ist so, dass es lokal zu Schäden kommen kann, wenn es tatsächlich zu diesen Leckagen kommt, die wir aus dem Erdgasbereich kommt. Zu 100% ausschließen würde ich das nicht. Aber wir denken, dass also der Nutzen, eben der Klimaschutz, größer ist als der Schaden.
Ja, es ist Zeit, Abschied zu nehmen, weißblauer Bruder.
Da sagst du was, Old Plapperhand.
Was für ein großartiger Morgen. Aber was wird der Tag uns bringen? Hm?
Nun, ich reite hinaus zum Diskonto des Weißen Mannes und besorge eine stärkere Brille für meinen Bruder Pfeifende Pfeife von den Schiri-Shoshonen.
Ah, Schiri-Shoshonen. Ja, ist das der gestern diesen Handelfmeter gegeben hat, den man nicht geben musste?
Genau der.
Ja. Dann bring für den Videoschiedsrichter aber auch gleich eine neue Brille mit.
Mach ich. Was wirst du tun, Old Plapperhand?
Nun, ich verkünde noch die Abschiedsweisheit der Mittwochsmohikaner. Erst wenn Thomas Müller sagt, dass die Bayern heute nicht nur mit breiter Brust in das Champions-League-Spiel gegen Paris gehen.
Breite Brust, bei den Ursprungs-Bayern waren auch die breite, behaarte Brust, die schweißgebadet am Ende die Trophäe hochhält.
Erst wenn sich an diesem winterlich verschneiten Morgen Silke mal stellvertretend für uns alle bedankt.
Ein dickes, dickes Dankeschön an die ganzen Streufahrzeuge und Räumfahrzeuge, die ermöglichen, einen nach Hause zu kommen.
Und erst, wenn wir hören, dass die Preise auf Mallorca dieses Jahr um bis zu 25% anziehen werden.
Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr.
Ja, erst dann werdet ihr merken, dass die Morningshow jetzt vorüber ist.
Hau, und jetzt lass uns in die Morgensonne reiten.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR